Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir wollen uns heute mal einem vielleicht weit verbreiteten Irrtum widmen. Und zwar ist es der Irrtum, dass ein richtiges Ergebnis bei einem Schüler gleichbedeutend ist mit, er hat die Aufgabe verstanden.
Genau, aber genau das stimmt oft tatsächlich denn nicht. Denn Kinder können Aufgaben richtig lösen, ohne sie zu verstehen oder ohne zu verstehen, was sie getan haben. Und sie können auch ein Verfahren zum Beispiel ausführen, ohne genau zu verstehen, welche Idee irgendwie dahinter steckt. Und sie können auch Regeln anwenden, ohne mathematisch zu denken zum Beispiel. Also heute geht es tatsächlich darum, zu verstehen, wo der Unterschied liegt zwischen Können und Verstehen.
Okay, also deine Aussage ist, Können und Verstehen sind zwei unterschiedliche Dinge. Wie äußert sich das bei Schülern?
Ja, genau. Also es kann sein, dass ein Kind richtig rechnet, aber nicht richtig versteht oder nichts versteht sogar. Also ein Kind könnte rechnen 56 plus 37 und es kann richtig rechnen. Die Richtung ist richtig, das Heft, das sieht alles ordentlich aus und von außen wirkt es wie ein Erfolg. Fragt man aber, was bedeutet die 5 in, also die 5 in 56, dann sagt, das ist eine 5.
Okay, also ist dann der Unterschied zwischen Zahl und Ziffer gar nicht bekannt und Stellenwert fehlt dann.
Genau, also da fehlt definitiv an Basiskompetenzen in Form von Stellenwert auf jeden Fall und die ist dann nicht verstanden. Denn das ist ja nicht 5, sondern 15er. Hm. Und da fehlt es an Stellenwertverständnis, fehlt an Sprache. Das Kind hat also ein Verfahren reproduziert, ohne die mathematische Struktur dahinter sicher zu verstehen. Und genau das ist dann der Punkt. Im Unterricht verwechseln wir oft Leistung an der Oberfläche und Verstehen dann in der Tiefe. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel bei der Division, also 144 geteilt durch 12. Lässt man das Kind modellieren, also eine ganze Geschichte quasi drumherum basteln, oft ist es so, dass die Kinder das gar nicht können. Sie können ein Modell gar nicht irgendwie versprachlichen. Die können es vielleicht rechnen, die werden es auch halbschriftlich rechnen können, aber wenn es darum geht, das zu erklären, werden sie es nicht mehr können. Und oft liegt es auch daran, dass die Kinder den Unterschied zwischen Aufteilen und Verteilen gar nicht verstanden haben.
Also da geht es dann zum Beispiel, wenn man jetzt versucht, dann einen Alltagsbezug hinzubekommen und sagt, diese Aufgabe, erzähl mir meine Geschichte, die diese Aufgabe erklärt, dann schaffen die Kinder das nicht. Sie können zwar formal rechnen, aber sie kriegen dann den Alltagsbezug zum Beispiel nicht hin.
Genau, also sie kennen das Verfahren für die Division, können aber die Bedeutung der Division selbst irgendwie nicht. Und das führt dann zu Problemen. Also es ist nicht, also die, es liegt daran, dass die Kinder dann tatsächlich, ihr Können ist oft an Aufgabenformate irgendwie gebunden, es ist an Abläufe gebunden, es ist irgendwie an Wiedererkennung gebunden, es ist aber nicht an Verständnis gebunden.
Okay, also mich erinnert das wieder an mein Hobby, die Bäckerei. Wenn ich Scones mache, ich kann dem Rezept folgen, am Ende habe ich Scones rausbekommen. Die gelingen mir manchmal sehr gut, manchmal nicht, aber ich bin nicht so gut, dass ich weiß, okay, wenn ich die jetzt fluffiger haben will, muss ich die und die Zutat mehr machen. Also ich weiß nicht, welche Zutat wie das Ergebnis verändert.
Genau, ja, so ähnlich kannst du es auch sehen. Und bei den Kindern stellt sich irgendwie klar, ob sie es verstanden haben oder nicht, wenn die äußere Form der Aufgaben sich ändert. Können sie es trotzdem anwenden, ja oder nein? Und meistens stockt, weil die Kinder zwar reproduzieren können, aber die können es nicht irgendwie nicht in die Tiefe, ja, beherrschen es nicht in die Tiefe und so können sie es dann nicht mehr anwenden. Und Können zeigt sich also in vertrauten Aufgaben, Verstehen zeigt sich dann erst, wenn wirklich die Aufgaben anders aussehen am Ende.
Okay, dann lass uns da nochmal einen Blick auf die Forschung werfen. Gibt es dazu Forschung oder ist es ein relativ neues Feld?
Die Unterscheidung ist didaktisch ja nicht neu, sie ist seit Jahrzehnten beschrieben. zum Beispiel von James Hebert und Patricia Lefebvre. Also Hebert ist ein US-amerikanischer Mathematiker, der zur Qualität des Matheunterrichts und zum mathematischen Lernen geforscht hat. Und Lefebvre kommt aus Kanada, ist Psychologin mit Forschungsschwerpunkten kognitiven Entwicklung und mathematischem Lernen. Und sie unterscheiden beide konzeptuelles Wissen und prozedurales Wissen.
Okay. Lass uns doch mal das prozedurale Wissen angucken. Was beinhaltet das?
Das ist Wissen darüber, wie etwas gemacht wird. Also zum Beispiel schriftlich addieren, schriftlich subtrahieren, das kleine 1x1 aufsagen, ein eingeübtes Schema anwenden, eine bekannte Aufgabeform abarbeiten zum
also
Beispiel.
Also klassische Prozesse, die dann abgespult werden.
Genau, das Kind kann, also das Kind weiß, ich mache zuerst das, dann das, dann das.
Und kann es entsprechend dann auch anwenden bei Aufgaben, genau, die es kennt oder Aufgabenformen.
Bei bekannten Aufgabenformen.
Okay. Und was ist dann das konzeptuelle Wissen?
Das konzeptuelle Wissen, das ist das Wissen darüber, warum etwas funktioniert und wie mathematische Ideen zusammenhängen. Also zum Beispiel 56, 15er, 6 Einer. Dass Tauschaufgaben zum Beispiel Ergebnisse nicht ändern, dass Division kann Verteilen und Aufteilen sein und so weiter und so fort. Dass das schriftliche Rechenverfahren zum Beispiel keine Zauberei ist, sondern eine Abbildung von Sternwertsystems.
Gut, also das heißt, bei dem einen können die Kinder bestimmte Prozesse wie so einen Algorithmus oder so abspulen und sagen, wenn dann, dann mache ich
genau,
dies.
Genau,
und
so
bei dem
es.
Anderen habe ich das Wissen, das sind die Zehner, das sind die Einer und kennen aber den Prozess nicht, weiß aber sozusagen diese, kennen aber diese Grundstruktur.
Genau, so ist es. Wenn man beim schriftlichen Rechenverfahren zum Beispiel bleiben wollen, nehmen wir mal die Addition, die Kinder können rechnen, die wissen irgendwie, okay, ich starte rechts oben an und nehme die zweite Zahl dazu, ich addiere, fertig. Wenn ich dann, wenn es mehr als 10 ist, mache ich eine kleine 1 oben drüber, merke mir irgendwie den Übertrag, dann rechne ich weiter und so fort, bis ich alles durch habe, fertig. So, und dann fragt man aber die Kinder, woher kommt die kleine 1 an? Naja, macht man so, wird die Antwort.
Die kleine 1 ist dann die kleine 10 eigentlich.
Den kleinen Übertrag sozusagen.
Ja.
Wo kommt der her? Naja, man macht es so. Ja, aber was bedeutet das? Ja, keine Ahnung, ist meistens dann die Antwort. Wichtig ist, Verständnis zeigt sich dann, wenn die Kinder genau erklären können, was sie gerechnet und wie sie gerechnet haben. Und das ist in dem Falle dann so, dass sie dann wirklich sagen, okay, ich addiere die eine zusammen. Ergibt es mehr als 10, muss ich dann bündeln. Und diese Bündelung von 10 Einern zu einem Zehner, das übertrage ich. Daher kommt die kleine 1.
Gut, jetzt haben wir rausgearbeitet, es gibt einmal das prozedurale Wissen, was ja wichtig ist, damit die Kinder verstehen, wie gehen sie vor. Dann gibt es dieses konzeptuelle Wissen, wo die Kinder verstehen, was ist genau was, was sind die Stellenwerte und so weiter. Wie funktioniert das jetzt im Unterricht? Sind beide Wissensbereiche wichtig? Wo legt man eher den Fokus drauf? Wie verknüpft man die miteinander?
Naja, mathematische Kompetenzen besteht ja nicht nur aus Rechnen, sondern aus mehreren miteinander verbundenen Bereichen. Darunter dann konzeptuelles Wissen und prozedurales Wissen. Der Adding Up-Bericht aus den USA warnt zum Beispiel davor, beides gegeneinander auszuspielen. Also Verständnis und Verfahrenssicherheit sind miteinander verflochten. Und Verständnis macht Verfahren lernbar, weniger fehleranfällig und auch weniger vergesslich. Also wenn ich verstehe, was ich wie, weshalb so rechne, dann ist die Chance, dass ich das alles richtig rechnen kann, am Ende deutlich größer. Wenn ich nur irgendwie einen Prozess verinnerliche, dann bin ich fehleranfällig, dann kann ich auch Ergebnisse irgendwie nicht reflektieren, um zu erkennen, okay, hat es Sinn oder nicht? Macht es Sinn, was ich gerechnet habe oder nicht? Und das ist wichtig. Also das ist daher extrem wichtig, didaktisch extrem wichtig, beide miteinander zu ja, zu kombinieren. Denn oft wird so getan, als müsse man sich entscheiden, entweder Verständnis oder Automatisierung. Aber genau das ist da die falsche Vorgehensweise. Nicht nur Verständnis statt Können oder nicht nur Können statt Verständnis, sondern wirklich tragfähiges Können durch Verständnis. Das wollen wir tatsächlich erreichen. Und ja, Verfahren ohne Verständnis ist einfach nur fragil, das ist fehleranfällig. Aber Verständnis ohne Übung bleibt auch irgendwie handlungsarm. Es wird nicht vertieft. Das heißt, das zeigt ganz klar, kognitiv brauchen wir beides.
Okay, wenn ich deine, ich nenne es jetzt mal Kritik, richtig verstehe, dass im Matheunterricht zu sehr auf dieses prozedurale Wissen gesetzt wird und das konzeptuelle Wissen weniger ausgeprägt wird. Dabei kommt es aber auch auf das Warum wir wie rechnen an und genau. Nicht nur wie rechnen wir.
Warum wir das so rechnen? Also mir ist es immer wichtig, dass die Kinder verstehen, was sich dahinter irgendwie verbirgt und so sieht es zum Beispiel Richard Scam genauso aus den 70er Jahren. Aus den 70er irgendwie stand seine Recherche und der sieht jetzt genauso. Also es gibt zum Beispiel instrumentelles Verständnis und relationelles Verständnis. Und bei instrumentelles Verständnis, also da geht es im Kern darum, eine Regel kennt man, eine Regel kann man anwenden. Also ich weiß, was ich tun muss und wenn ich schriftlich addiere, dann schreibe ich die Zahlen untereinander, ich rechne von rechts nach links und merke mir den Übertrag. So. Das Kind kann also die Regeln anwenden und es versteht aber noch nicht zwingend, warum es so funktioniert. Bei relationelles Verständnis, dann geht es darum, wirklich Zusammenhänge zu verstehen. Also ich weiß, was ich tue und ich weiß, warum ich es tue. Und das Kind versteht dann, warum beim Übertrag von 13 Einern ein Zehner und drei Einer dann werden zum Beispiel. Und es versteht die Beziehung zwischen Darstellung, Zahlen und Verfahren. Er beschreibt zum Beispiel, dass instrumentelles Lernen oft aber attraktiv ist, weil es einfach schneller ist. Es ist auch sichtbarer, dass man wird als Lehrkraft irgendwie dazu verleitet, das so zu machen, weil es ist auch effizient. Man hat die Hefte, die sind ja da, die kann man abarbeiten. Das heißt, man kann einfach mehr schaffen, man kann aber mehr zeigen. Also es ist halt da auf dem Papier. Das ist irgendwie...
Also ein sichtbarer Erfolg.
Es ist ein sichtbarer Erfolg, genau. Es führt reicht wirklich tatsächlich dann zu sichtbaren Erfolgen. Die Kinder können Aufgaben lösen, Arbeitsblätter füllen, so scheinbar so mithalten. Relationelles Verständnis braucht dagegen viel mehr Zeit, viel mehr Sprache, viel mehr zum Nachdenken, viel mehr gute Aufgaben, das heißt so ausgesuchte Aufgaben und nicht nur dieses Abarbeiten. Und genau deshalb ist instrumentelles Lernen in Schulen so verführerisch, weil es wirklich ja, sichtbar ist. Also Problem aber, man hat dann geringe ja, Transferfähigkeit dadurch, eine hohe Fehleranfälligkeit bei Variationen. Also sobald die Form sich ändert, dann können es die Kinder halt nicht mehr. Es wird schnell vergessen und die Flexibilität ist einfach ganz gering. Das heißt, instrumentelles Können drängt einfach durch Routine, trägt sich dann durch Routine. Und relationelles Verhalten trägt sich dann durch Situationen. Also man muss wirklich das üben mit den Kindern. Es ist nicht sofort sichtbar. Das sind einfach die Ergebnisse, die meistens dann andere Kollegen ernten, weil wir es gesehen haben, weil die Kinder irgendwie dieses tiefe Verständnis irgendwie dann haben von mathematischen Problemen.
Okay. Also du sagst, dass Kinder, die viel schaffen, die viel rechnen, nicht erfolgreich sind. Oder dass das kein Beweis von Erfolg ist. Woran würdest du dann dieses erfolgreich festmachen? Also woran erkenne ich, ob die Kinder erfolgreich sind?
Ja, tatsächlich. Ich bin der Meinung, dass ein Kind erfolgreich scheitern kann. Die Kinder können im Unterricht sehr erfolgreich wirken und trotzdem mathematisch auf unsicherem Boden irgendwie stehen. Und sie schaffen Aufgaben im Buch, das Format im Test, sie können die Hausaufgaben machen, sie können Übungsreihen abarbeiten, also die fühlen sich so richtig sicher. Sie scheitern aber an Erklärungen, Transfer, ungewohnten Zahlen, neue Kontexte, eigene Strategien, also und das weil sie die Mathematik einfach nicht gelernt haben, sondern weil sie die Oberfläche, also sie bleiben die ganze Zeit an der Oberfläche der Aufgaben. Sie haben gelernt, also wie Aufgaben aussehen, welche Wörter, welche Signalwörter auf welche Rechenart zum Beispiel hindeuten und welche, weiß nicht, welches Layout vielleicht, welches Verfahren triggert oder welche Lehrererwartung hinter einer Aufgabenform zum Beispiel steckt. Also sie haben so diese Oberfläche quasi irgendwie sich beigebracht. Was sie aber nicht unbedingt gelernt haben, ist, welche mathematische Ideen sich dahinter versteckt oder welche Struktur gleich bleibt, wenn sich die Oberfläche zum Beispiel ändert. Oder welche Beziehungen zwischen den Zahlen dann bestehen. Also das ist ein klassisches Beispiel aus der Grundschule, also zum Beispiel Sachaufgaben. Wenn du die Sachaufgaben nimmst, die Kinder lernen Signalwörter. Also mehr oder insgesamt ist dann Plus, verteilen ist dann geteilt, mehr ist Plus, weniger ist Minus. Das klappt irgendwie manchmal. Aber wenn sie das nicht verstehen, wenn es nur irgendwie auf ein Muster hinausläuft, dann kommen Kinder und wenn die Aufgabe lautet, mir hat 6 Murmeln mehr als Steffen, dann denken ich... rechnen die meisten dann tatsächlich Plus, weil sie es nicht verstanden haben. Sie haben nur auf ein Signalwort reagiert. Und das ist die Oberfläche. Und das hält nicht lange, das führt nicht zu langfristigem Erfolg, weil die Kinder es nicht gelernt haben, darüber nachzudenken, was es tatsächlich bedeutet.
Gut, jetzt dreht sich ja viel eigentlich um dieses Verstehen, um dieses mathematische Verständnis. Gibt es da verschiedene Abstufungen von Verstehen oder ja, gibt es da ja, wie so Kompetenzbausteine, die die Kinder dann erreichen können oder wie sieht das mit dem Verstehen genau aus?
Genau, also da kann man, es lohnt sich tatsächlich dann einen Blick auf die Bloom-Taxonomie zu werfen. Die Taxonomie von Bloom wird auch am Studienseminar für die Zielsetzung verwendet. Und die ist in mehreren Niveaustufen quasi eingeteilt. Also die erste Stufe, die wir bei den Kindern erreichen, ist dieses Kennen. Die kennen, sie erinnern, sie wissen. Das sind so die Verben, die gebraucht werden, um das Ziel zu erreichen. Das Ziel hat immer 2 Teile. Es ist, der erste Teil ist der kognitive Teil und der zweite Teil ist die Lernhandlung. Im ersten Teil wollen wir wissen, was können die Kinder am Ende der Stunde. So, dann werden sie erstmal Wissen kennen. Genau.
Das wäre sozusagen, also diese Wörter, du hattest ja gerade bei Signalwörtern bei Sachaufgaben gesprochen, das sind dann auch so eine Art Signalwörter für Kompetenzen. Und wenn du sagst kennen oder lernen kennen, das wäre jetzt so für diese Einführungsphase.
Genau, die wissen jetzt, es gibt zum Beispiel Signalwörter. Dann die zweite Stufe wäre dann verstehen, also verstehen, beherrschen, begreifen. Das ist so die zweite Stufe. Da sind sie irgendwie schon ein ganzes Stück weiter. Die nächste Niveaustufe für die Grundschule wäre noch anwenden. Also sie wenden an, sie übertragen, sie transferieren. Und schon da merkt man, es wird schwierig, weil transferieren bedeutet, ich kann Aufgaben in anderen Situationen irgendwie transferieren. Und spätestens da scheitern ganz viele Kinder tatsächlich. Dann gibt es noch... weitere Stufen wie analysieren, evaluieren, kreieren, das sind wieder irgendwie Niveaustufen, die dann irgendwie für die Oberschulen dann sind.
Also werden die ersten 3 Stufen, laut jetzt dem Studienseminar, das erste wäre kennenlernen, dann haben wir das Verstehen, was wahrscheinlich so eher dieses Anwenden ist, also sprich diese Prozesse, und das dritte wäre dann eigentlich das tatsächliche Verstehen, wo man dann sagt, die Kinder können das Ganze dann auch auf andere Situationen übertragen und haben diesen mathematischen oder dieses mathematische Verständnis, dass sie mit den Aufgaben entsprechend variieren können, übertragen können, andere Aufgaben lösen können, die dem mathematischen Sachverhalt zugrunde legen.
Naja, da muss man schon aufpassen, weil Anwenden ist wirklich die dritte Niveaustufe und das ist nicht gleich wie Verstehen. Also die Kinder müssen Strategien erlernt haben beim Verstehen quasi, um sie anwenden zu können. Anwenden ist nicht das Duplizieren von Aufgaben oder das Abarbeiten Also es geht wirklich darum, dass die Kinder genau Strategien anwenden können, um diese Aufgaben lösen zu können. Und das ist nicht irgendwie, ist nicht so einfach.
Können wir uns dann mal Beispiele angucken zum Thema Können versus Verstehen? Wie das Ganze im Unterricht aussieht?
Na, zum Beispiel beim schriftlichen Rechenverfahren der Addition. Also nehmen wir uns mal das Beispiel noch einmal, 56 plus 37. Dann fragt man, warum hast du denn die 3 unten geschrieben und die 1 dann oben? Ja, das Kind wird antworten, weil man es so macht. Das ist der Moment, wo die Lehrkräfte tatsächlich aufhorchen müssen. Denn wenn man das so macht, ist kein mathematischer Gedanke. Und das ist Regelwissen ohne Verständnis tatsächlich dann. Verstehen würde es anders, sich anders darstellen. Weil 6, also die günstige Antwort eines Kindes sollte sein, weil 6 Einer und 7 Einer zusammen dann 13 Einer ergeben. Die 13 Einer kann man dann bündeln zu einem Zehner und 3 Einer dann. Und deswegen schreibe ich die 3 und ein Zehner übertrage ich und deswegen schreibe ich das an der Zehnerstelle. Das ist nicht einfach und auch nicht nur irgendwie sprachlich schöner, sondern es ist eine ganz andere Qualität von mathematischen Kompetenzen. Mhm. Und auch da sieht man wieder irgendwie, dass die Sprache extrem relevant ist. Also da würde ich nochmal auf die letzte Folge, die wir gedreht hatten, nochmal auf die Fachsprache, die Bildungssprache hinweisen, denn um das Verständnis erläutern zu können, brauchen die Kinder Fachsprache. Ein ähnliches Modell wäre zum Beispiel mit den Malfolgen. Also man kann zum Beispiel 7 mal 6 aufstellen und dann muss das Kind verstehen, es kann 7 Gruppen als 6 Personen sein, es kann auch 6 Gruppen als 7 Personen, es kann irgendwie 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 sein, es kann irgendwie die Flächenstruktur von Rechteck, es kann eine Tauschaufgabe sein. Also wenn das nicht da ist, bleibt einfach dieses Verständnis von 1 mal 1 irgendwie nur eine Zahlentabelle und das darf nicht sein.
Also auswendig gelernte Dinge, die man dann abruft.
Genau, also weil einfach keine Zahlenbeziehungen aufgebaut wurden. Und das passiert oft bei den Malfolgen. Es ist ein bekanntes Phänomen. Also die Kollegen sind immer der Meinung, die Kinder müssen die Malfolgen am Ende der Klasse 2 perfekt automatisiert irgendwie beherrschen. Und der Rahmenlehrplan sagt an der Stelle was anderes. Die Kinder sollen die Kernaufgaben irgendwie beherrschen, sollen die restlichen irgendwie mit Zusammenstellung quasi aufbauen können. Da heißt es nicht automatisch beherrschen. Automatisch beherrschen müssen sie es am Ende der Stufe C, also am Ende der Klasse 4. Tatsächlich. Und das führt aber zu Problemen, wenn ich mich darauf konzentriere als Lehrkraft, dass die Kinder dieses kleine 1 mal 1 schon in Klasse 2, am Ende der Klasse 2 irgendwie beherrschen, dann habe ich nicht so viel Zeit, um wirklich Verständnis aufzubauen. Und dabei ist es enorm wichtig, dass die Kinder irgendwie haptisch erstmal arbeiten, dass sie genau verstehen, was 7 mal 6 irgendwie tatsächlich bedeutet. Dafür nehme ich immer die Montessori-Perlen. Ich lasse die Kinder legen. Das hatte ich letztens. Ich habe in der Flex vertreten, mal Folge der 8. Ein Kind hatte 0 Peilungen und sie waren schon bei der 8er Folge. Das heißt, das müsste schon ein Grundverständnis eigentlich haben. Und das hat es überhaupt nicht. Dann bin ich schnell erstmal zu meinem Raum hin, habe meine kleine Kiste mit den Perlen, habe ich das Kind in den Kreis gelegt. Ich habe gezeigt, wie sie die Rechenaufgaben legen kann und wie sie die danach irgendwie selber übertragen kann, um dann irgendwie dran arbeiten zu können. Und dann bin ich später nochmal hin und sie meinte, es hat viel besser geklappt. Dachte ich, ja, das kann ich mir vorstellen. Wichtig ist, dass wir bei den Malfolgen wirklich dieses Verständnis aufbauen bei den Kindern, dass es am Ende nicht nur dieses Auswendiglernen ist, sondern dass die Kinder verstehen, was sie rechnen. Denn dieses Verständnis brauchen wir in den späteren Stufen, um weiter darauf aufbauen zu können. Wenn die Kinder das nicht verstehen, was es tatsächlich bedeutet. Wenn wir fertig sind mit dem haptischen Material, dann geht es an die Darstellung. Und auch da müssen die Kinder genau verstehen, zum Beispiel bei der Division, dass es Aufteilen und Verteilen gibt. Und was ist da der Unterschied? Das müssen die Kinder verstehen. Und das ist günstig, wenn sie es einmal haptisch bearbeiten und dann bildlich auch darstellen. Dass wir wirklich erst zu dieser symbolischen Ebene kommen, wenn die Kinder das wirklich inaktiv und ikonisch bearbeitet haben. Und zwar hoch und runter. das Symbolische soll wirklich zuletzt kommen. Und so führt es tatsächlich dazu, dass wir dann laut Rahmenlehrplan nicht automatisch irgendwie automatisiert das kleine Altmaier 1 am Ende der zweiten Klasse können. Logisch, weil wir viel Zeit brauchen, um das Inaktive und Ikonische erstmal irgendwie zu festigen. Und erst dann können die Kinder wirklich drauf aufbauen. Und im Grunde kann man sich immer merken, wo die Kinder nicht begründen können, dann haben sie es nicht verstanden.
Wenn ich jetzt eine Lehrkraft bin, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, wenn ich jetzt eine Lehrkraft bin und herausfinden möchte, sag mal, ich habe einen Schüler oder Schülerin, bei der alles immer richtig ist. Also da weiß ich, dass zumindest das Prozessuale schon mal klappt. Wie kriege ich jetzt raus, ob dahinter auch ein Verständnis ist?
Na, echtes Verstehen zeigt sich dann zum Beispiel bei Kindern, wenn sie erklären können. Also und zwar nicht nur, was sie getan haben, sondern warum sie es so getan haben. Dafür braucht auch mal wieder auch die Sprache dazu. Das heißt, es ist günstig, wenn die Kinder diese Bildungssprache noch nicht beherrschen, dass da wirklich die Begriffe sichtbar sind im Klassenraum. Und mit sichtbar meine ich wirklich nicht ein kleines A4-Plakat als Hilfestellung, sondern wirklich, dass die Begriffe sichtbar sind, wirklich gut lesbar sind. Wenn die Kinder noch darstellen können, also wenn sie zwischen den Darstellungsformen irgendwie variieren können, wenn sie mit Material arbeiten können, wenn sie eine Skizze zeichnen können, wenn sie die Zahlen zerlegen können, wenn sie rechnen, Striche, Punktfelder und so weiter und so fort. Also wenn diese Darstellungen miteinander verknüpft werden können, dann zeugt es von Verständnis. Und wenn man auch zwischen den Darstellungen dann wechseln kann, eine Zahl zum Bild, ein Bild zur Handlung, von der Handlung zur Gleichung dann. Wenn die Kinder auch mit Strategien agieren können, also ich habe so gerechnet und du kannst es auch so gerechnet haben, beides geht, aber meins zum Beispiel ist vielleicht schneller in dem Falle als deins. Fakt ist aber, beide Strategien sind richtig. Ich würde in dem Fall aber eher meine Strategie anwenden, weil und so weiter und so fort. Und dann zum Schluss Fragen. Verständnis zeigt sich auch, wenn ein Kind ein Ergebnis sieht und sagt, das kann eigentlich nicht stimmen, weil. Also wenn es einfach keine Logik irgendwie, wenn es erkennt, dass das Ergebnis überhaupt nicht logisch ist, wenn irgendwas rauskommt, was völlig irgendwie unmöglich ist. Wenn das Kind das nicht sieht, dann hat das Kind das nicht verstanden. Genau.
Also es muss an der Aufgabe eigentlich schon erkennen, wird das Ergebnis größer oder kleiner, genau. All solche Sachen.
Zum Beispiel.
Okay. Wie sieht es dann mit Matheunterricht aus? Also wenn man jetzt auch die Lehrbücher hat, sind da die Dinge eher auf diese Verfahren ausgerichtet als wirklich auf das Verstehen?
Genau. Also erstens, das Verfahren ist ja sichtbar. Also wenn die Kinder 20 Aufgaben rechnen, sieht das nach guter Leistung aus. Wenn die Kinder 10 Minuten über eine Darstellung diskutieren, ist das deutlich langsamer. Es ist didaktisch definitiv wertvoller, aber es ist halt nicht so sichtbar. Man hat am Ende kein richtiges Ergebnis und das ist für Lehrkräfte stressig, weil man möchte genau irgendwie zeigen können, was man gemacht hat. Sonst hat man die Sorgen, gut, man trägt es vielleicht ins Klassenbuch, man hat das Thema bearbeitet, aber es kann sein, dass zu Hause irgendwas aufploppt und dann sagen die Eltern, ja, aber das haben sie ja nie im Unterricht irgendwie gemacht, ich habe kein Arbeitsblatt irgendwie gefunden.
Du hattest ja auch mal, glaube ich, Diskussionen, weil die Eltern das Rechenheft zum Buch gekauft haben und dann teilweise mehrere Seiten leer waren, wo das einfach auch nur Abarbeitungspäckchen waren, die du dann einfach geskippt hast, weil du gesagt hast, du willst mehr auf das Verständnis als auf diese Prozesse
Genau, geben. Also wir verbringen ganz viel Zeit im Unterricht mit Gesprächen, schon auch also in meiner alten Klasse genauso. Ich habe aber ich sage immer, ich werde die Hefte nicht abarbeiten. Also mein Ziel ist es nicht, irgendwie dieses Heft fertig zu haben. Und viele, viele Kollegen haben diesen Zwang und fühlen sich auch irgendwie dazu bedrängt. Ich finde, man sollte aber die Freiheit haben zu sagen, nee, die Seite ist nicht. Oder man sollte die Hefte immer erstmal irgendwie durchleuchten und gucken, was es alles für Fehler gibt. Also wenn man die Hefte nimmt, müsste man erstmal noch den Rahmenlehrplan dazu holen und gucken, was für unser Bundesland irgendwie alles nicht relevant ist für die Stufe. Und es fängt irgendwie bei in Brandenburg mit den römischen Zahlen zum Beispiel gar kein Thema. Brauche ich nicht machen, werde ich auch nicht machen. Die Seite bleibt frei. Ist eine schöne Seite, wenn ich mal in Vertretung muss oder wie auch immer. Das kann man alles schön machen. Das ist immer ein nettes Thema. Aber Fakt ist, ich würde nie eine Arbeit darüber schreiben, weil es ist kein Thema für uns. Und diese Freiheit, diese Gelassenheit, die muss man haben, die darf man haben. Man darf es den Eltern auch auf jeden Fall kommunizieren und man kann es argumentieren und damit verstehen es die Eltern auch. Also, und wenn man es gut argumentiert, ich hatte bisher keine Probleme und meine Hefte sind nicht abgearbeitet, die werden auch nicht der Reihe nach bearbeitet und manchmal streichen wir ganze Seiten, weil die Aufgaben irgendwie entweder völlig blödsinnig sind oder haben gar keine Operatoren oder sind irgendwie Wörter, die nicht fachlich korrekt sind. Also die Hefte beinhalten so viele Fehler, da streiche ich einfach großzügig weg, wenn es nicht passt. Dann mache ich es lieber selber. Ein Beispiel, warum irgendwie Darstellungen diskutiert werden sollten, die bringen einfach den größten Effekt, dieses Aha-Moment, was die Kinder dann haben. Hatte ich diese Woche zum Beispiel, wir haben eine Mathe-Konferenz gemacht zum Thema Haus der Vierecke.
Mathe-Konferenz mit den Kindern, ne? Ich finde, das hört sich immer so an, als ob das eine
Lehrerkonferenz ist. Genau, im Unterricht tatsächlich mit den Kindern, hatte ich auch wieder angekündigt. Die Kinder haben sich gefreut, kannten das System noch gar nicht. Es ist immer auch für mich irgendwie ein Risiko. Es kann eine Stunde sein, wo am Ende nichts zustande kommt irgendwie. Finde ich aber immer wieder spannend, weil wenn die Reihe gut aufgebaut ist, dann haut das echt hin. Und ich hatte mir wirklich das Ganze gut vorbereitet. Ich hatte den ganzen Wortschatz auch sichtbar. Wir sind alles wiederholt. Und bei den Vierecken fängt es beim Wortschatz wie parallel, senkrecht, Seite, Ecke, gegenüberliegend. Also Fachbegriffe quasi, die notwendig sind, um ein Viereck beschreiben zu können. Wir haben uns dann die Form angeschaut, wir haben die Eigenschaften der Form angeschaut. Die Kinder sind irgendwann auf den Trichter gekommen, dass ein Quadrat auch ein Rechteck ist, aber ein Rechteck kein Quadrat ist. Das haben wir auf mehrere Formen irgendwie auch extrapolieren können. So, und dann kam die Stunde der Mathe-Konferenz. Ich habe ein Haus verteilt, ich habe die Form verteilt, die wurden ausgeschnitten und dann habe ich die Kinder in die Konferenz geschickt mit dem Auftrag, ein System zu erarbeiten. Am Ende sollen sie wirklich jede Form platziert haben, aber begründen können, warum diese Form da steht und nicht woanders. Und tatsächlich von 8 Gruppen haben es 7 geschafft. Wir saßen danach dann zusammen zur Erläuterung und die haben es begründet. Und tatsächlich war es echt schön zu sehen, also der Anfang war schwierig irgendwie. Die saßen da und haben echt lange überlegt, aber tatsächlich haben wir es innerhalb der Zeit geschafft, zu einem fertigen Ergebnis irgendwie zu kommen. Und die Kinder konnten begründen, dass die Eigenschaften tatsächlich dann vererbt werden. Und das war ein Moment, das bleibt. Ich hätte ankommen können als Lehrkraft und sagen, das ist das aus der Vierecke, so sieht's aus, die werden vererbt. Zeichnet es mal ab, zeichnet noch irgendwie alle Formen, schreibt alle Eigenschaften auf und bringt euch das ein. Oder ich lasse die Kinder das entdecken und dann bin ich mir relativ sicher, dass das bei vielen Kindern hängen bleibt, weil das wirklich Erkenntnisse sind, die sie gewonnen haben. Die gehen nicht mehr verloren, weil dieses Aha-Effekt irgendwie, das hat gesessen. Das Ganze kumuliert mit noch irgendwie lernpsychologischen Faktoren. Die Kinder waren dann eingebunden, die haben das zusammen erarbeitet in ihren kleinen Grüppchen. Die haben sich ausgetauscht. Und man sagt ja, Lernen gelingt am besten, wenn es sozial eingebunden ist. Das war ja der Fall, weil wir wirklich nicht in Einzelarbeit waren, auch nicht im großen Plenum, sondern die Kinder waren mit sich beschäftigt, mit ihrem Partner und Kleingruppen. Die waren selbstwirksam. Also es waren so viele Faktoren irgendwie vorhanden, dass Lernen wirklich gelingt. Und es ist uns am Ende gelungen. Es ist für mich als Lehrkraft immer, obwohl ich so viel Erfahrung habe, also seit 10 Jahren bin ich Lehrkraft mittlerweile, und das sind trotzdem die Momente, da weiß ich wieder, okay, warum ich mir die Mühe gemacht habe, diese Stunde so oder diese Reihe so vorzubereiten, weil diese glänzenden Augen am Ende, die sind so, so goldig. Ich liebe, das sind die Momente, warum wir es machen tatsächlich.
Also wenn das bei dir die Momente sind, wo du sagst, das ist es wert, Lehrer zu sein, warum denkst du, dass, ja, in anderen Unterrichten das nicht so stattfindet, dieses Entdecken lassen?
Naja, weil erstens, es ist nicht so viel sichtbar. Das heißt, am Ende der Stunde, zum Beispiel beim Haus der Vierecke, die Kinder haben nur ein Haus quasi angefertigt. Also die haben geschnitten, geplaudert, sich ausgetauscht, argumentiert, erklärt und so weiter. Es ist aber wenig Ergebnis irgendwie sichtbar auf dem Papier, weil das meiste ist im Kopf passiert. So, das ist schon mal schwierig. Verstehen ist auch irgendwie dann schwieriger zu diagnostizieren, zum Beispiel. Also ein Ergebnis ist halt schnell korrigiert. Dieses tragfähige Verständnis muss man durch viele Fragen sichtbar machen, und das kostet Zeit. Diese Zeit hat man nicht unbedingt. Man hat oft Zeitdruck, weil man der Meinung ist, der Rahmenlehrplan ist da und alles muss geschafft werden, weil man das ganze Heft abarbeiten möchte, weil alles steht dann im Heft. Fakt ist, es muss alles nicht abgearbeitet werden. Man hat, wenn man sich den Rahmenlehrplan anguckt und den Rotstift in den Heften irgendwie ansetzen würde und alles vergleichen, so viel muss man ja gar nicht machen. Wichtig ist, dass man es wirklich gründlich irgendwie bearbeitet mit den Kindern, und einfach können es im Unterricht leichter zu produzieren. Also es ist halt, wie gesagt, sichtbar. Verstehen ist wiederum schwer, und es ist irgendwie aber langfristig unverzichtbar für alles Weitere, was kommt. Und deswegen muss man dann vor allem diese Gelassenheit aufbringen, irgendwie zu gucken, okay, ich wurde auch beim Seminar gefragt, irgendwie, wie mache ich das, wenn ich nicht fertig bin am Ende des Jahres? Ja, dann schreibe ich auf, ich bin nicht fertig, und das übernehme ich dann nächstes Jahr. Dann ist das so. Es nützt nicht, irgendwie das abzuarbeiten, schnell durchzuarbeiten. Wir wissen, unser Gehirn braucht 4 Wochen, um sich die Sachen zu merken. Wenn ich das irgendwie nicht schaffe, irgendwie das langfristig zu speichern, dann komme ich immer wieder zu Situationen, wo die Kinder einen angucken und sagen, nee, also Vierecke hatten wir noch nicht.
Also was du damit ja eigentlich sagst, ist, es ist besser, wenn die Kinder 90% des Stoffes dann richtig vertieft haben und können und beide, also sowohl die Prozesse als auch das Verständnis dafür haben, als wenn 100%ig nur halb sitzt.
Na, wenn ich überall im Rahmenlehrplan am Ende des Jahres ein Häkchen machen kann, weil ich da alles durchgeboxt habe, ohne dass die Kinder das verstanden haben, ist ja schön und gut. Und dann habe ich vielleicht es gibt bestimmte Lehrkräfte, die ein gutes Gefühl irgendwie dabei haben. Sie sind wieder stolz auf sich, sie haben es alles gemacht. Ich kann aber mit großer Sicherheit sagen, dass die Lehrkraft, die das nächste Jahr quasi übernimmt, auf wenig aufbauen werden kann, weil die Kinder dieses Verständnis einfach nicht aufgebaut haben, weil sie dafür keine Zeit hatten, dieses Verständnis aufzubauen, weil das Verständnis nicht gesichert wurde. Es wurde nur Können, und das Können ist immer nur eine Momentaufnahme. Das Verständnis ist eine langfristige Angelegenheit.
Aber wie baut man dann das Verstehen im Unterricht auf?
Naja, wenn Kinder zu früh ausschließlich auf das schriftliche Verfahren irgendwie festgelegt werden, dann überspringen sie den Aufbau von tragfähigen Vorstellungen zum Beispiel. Und deswegen ist es besser, das halbschriftliche Verfahren irgendwie wirklich ernst zu nehmen, sich Zeit zu nehmen, weil die Kinder können wirklich ein tragfähiges Verständnis irgendwie dafür aufbauen. Die wissen irgendwie, es geht erstmal um die Einer, es geht um die Zehner, die Hunderter und so weiter und so fort. Und so sichert man auch wieder die Basiskompetenzen. Und das diese Basiskompetenzen müssen schon vorher gut aufgebaut worden sein, damit man darauf aufbauen kann. Und da sieht man, wenn alle Jahrgänge immer nur irgendwie durchjagen durchs Jahr, dann haben wir kein tragfähiges Aufbau, worauf wir wirklich irgendwie aufbauen können, Jahr für Jahr. Also man soll sich für die Sachen wirklich Zeit lassen, Zahlenbeziehungen nutzen, unterschiedliche Wege zulassen und besprechen. Und man kann auch irgendwie Wege priorisieren, man kann aber argumentieren, warum mein Weg irgendwie besser ist als der andere in dem Moment. Das heißt lange nicht, dass es falsch ist, das heißt lange nicht, dass ich es irgendwie nicht mag, sondern warum ist es für diese Rechnung irgendwie der bessere Weg und warum ist der andere auch richtig, aber in dem Moment vielleicht nicht so günstig. Also dass die Kinder argumentieren, weshalb, warum. Wenn Verfahren aus Verständnis heraus auch entwickelt werden, dass man nicht einfach nur zum Beispiel bei der schriftlichen Addition quasi einfach nur sagt, okay Kinder, die 3 und die 7, die rechne ich zusammen und ich schreibe von rechts nach links und alles untereinander, und sondern dass man die Kinder mit dem Problem irgendwie dieser Rechnung in die Welt schickt und lass sie überlegen, wie sie rechnen können, und die Rechnung wird in die Stellenwerttafel eingetragen und die Kinder sollen überlegen, wie sie die rechnen können, und sie werden sehen, wenn das wirklich auf ein Verständnis von Stellenwerten basiert, dann werden die Kinder es können.
Ich glaube, ganz am Anfang hattest du ja gesagt, dass du dann die Kinder fragst, woher kommt die 1 und all sowas. Zählt das dann auch dazu, dass man Fragen einbaut und die Kinder erklären lässt?
Genau, also das machen wir zum Beispiel immer mit der TÜ. Zu der TÜ hatten wir auch eine Folge schon vor ein paar Monaten. Da würde ich an der Stelle irgendwie empfehlen, die TÜ-Folge auf jeden Fall zu hören. Da korrigieren wir quasi Aufgaben zu Basiskompetenzen jeden Tag und wir besprechen die auch in Deutsch und Mathe bunt gemischt. Und dann bei den Rechnungen und eine schriftliche Addition und eine schriftliche Subtraktion gibt es immer in der Woche. Momentan haben wir auch die Multiplikation irgendwie aufgenommen. Und die gibt es immer und ich frage immer, wo kommt die kleine 1 denn her? Irgendwie begründe, erläutere, wie hast du gerechnet? Geht es auch anders? Gibt es andere Wege? Zum Beispiel, wir haben ein anderes Format, wo es heißt, die Kinder sollen halbieren und verdoppeln. Und dann frage ich auch, welche Wege gibt es? Zum Beispiel bei der Zahl 93 wird das nächste Kind sagen, ja, ich kann es nicht halbieren, weil ich habe weil bei 3, 3 kann ich nicht halbieren. So, dann frage ich weiter, okay, eine andere Erläuterung, ja, eine andere Begründung. Der andere wird sagen, okay, nee, die 3 ist eine ungerade Zahl und deswegen kann ich sie nicht halbieren. Okay, dann frage ich nochmal, gibt es andere Wege? Das eine Kind wird noch sagen, naja, ich kann 2 halbieren und dann habe ich einen Rest von 1. Das geht ja auch. Und das nächste Kind wird sagen, okay, ich kann 1,5 irgendwie setzen und dann habe ich es halbiert. So, und alle Wege sind richtig. So, das heißt, ich habe irgendwie zugelassen, dass die Kinder irgendwie Variationen haben. Dass es nicht irgendwie darum geht, nee, es geht nicht oder doch, ich will heute mit einem Rest von 1. Es geht nicht darum, was ich als Lehrkraft haben möchte, was mir besser gefällt oder wo ich irgendwie mehr Sinnhaftigkeit irgendwie sehe. Ich möchte, dass die Kinder irgendwie ihre Wege erläutern, dass man einfach Variationen zulässt in den Erklärungen, damit die Kinder verstehen, dass sie eine Strategie brauchen. Und dass es viele Wege gibt irgendwie zum Ergebnis.
Wenn du jetzt gerade sagst, Variation, ist Variation in den Aufgaben dann auch wichtig, um den Kindern dann wegzubekommen von diesem prozessualen, algorithmischen Abarbeiten von immer gleich aussehenden Aufgaben?
Naja, nur so zeigt sich wirklich, ob die Kinder das verstehen. Also wenn es nur darum geht, dieselben Aufgabenformate irgendwie abzuarbeiten, die Kinder haben es irgendwann drauf, ein System, die erkennen das System und können irgendwie dementsprechend irgendwie handeln. Fakt ist, wenn die Aufgabenformate sich ändern, dann zeigt sich irgendwie tatsächlich Verständnis. Und deswegen nutze ich zum Beispiel nicht so gern die LEK, also die Lernerfolgskontrollen, passend zu den Heften. Weil die sind exakt irgendwie, die sind ein bloßes Reproduzieren von den Heften. Das nützt nicht, das zeigt nicht, ob ein Kind das verstanden hat.
Also braucht man unterschiedliche Darstellungsformen der Aufgaben auch.
Genau, also unterschiedliche Darstellungen. Man braucht auch grundsätzlich Material. Also man muss Material immer als Denkwerkzeug verstehen und nicht irgendwie nicht nur für schwache Schüler, was man sich rausholt bei Bedarf, sondern es geht darum, dass jedes Kind eigentlich eine A4-Mappe haben sollte, wo das ganze Material für Mathe irgendwie drin ist. Also das besprechen wir, haben wir letztens in der Fachkonferenz Mathematik bei uns an der Schule. Da habe ich einen kurzen Vortrag gehalten zum Thema Diagnostik. Und meine Empfehlung für alle war wirklich, dass jede Stufe diese A4-Mappe hat, worauf die Kinder immer zurückgreifen können, ohne Scham zu empfinden, ohne das Gefühl zu haben, die sind schwächer. Sondern in Mathematik geht es wirklich darum, dass wir dieses Eis-Prinzip anwenden müssen, also von inaktiv, ikonisch und symbolisch. Und wenn die ersten zwei Phasen zu früh übersprungen werden, dann hat man irgendwie einfach nur Kinder, die ja nicht wirklich irgendwie Verständnis für mathematische Zusammenhänge haben.
Aber die Fehler sind dann auch wichtig für die Kinder im Unterricht. Also sie sollen die Fehler machen, damit sie daraus lernen. Wie gehst du dann damit um?
Ich kann mich tatsächlich für Fehler echt begeistern. Ich finde Fehler grundsätzlich toll. Also sei es in Deutsch oder in Mathe. Ich finde es ja super, wenn man auch versteht. Deswegen frage ich die Kinder immer, wenn sie einen Fehler haben, sage ich, okay, es ist falsch. Aber erklär bitte deinen Gedankengang, damit wir das verstehen.
Also hilft es dann, diese Begründung auch zu stärken?
Genau, also es hilft auch irgendwie für mich auch zur Diagnostik quasi, um zu verstehen, wo liegt denn das Problem. Es geht mir nicht darum, das Kind hat falsch, okay, ich nehme mir das nächste Kind, sondern bitte erklär es mir, wie du das gemacht hast, damit ich verstehe, wo dein Fehler gerade ist, damit wir wirklich irgendwie dieses Verständnis aufbauen. Also Fehler sind grundsätzlich ein Hinweis und wenn ein Kind zum Beispiel 56 plus 37 mit 813 zum Beispiel aufschreibt, dann hat dieses Kind ein Problem mit der Stellenwerttafel. Also Stellenwerte sind einfach noch nicht gesichert. Und daran müssen wir arbeiten. Und ich kann es mir vielleicht, wenn ich es auf dem Papier sehe, kann ich es mir denken, wenn wir es im Plenum bearbeiten und das Kind sagt das, ist die Tendenz von vielen Lehrkräften zu sagen, nee, es ist falsch, wir hatten ein anderes Ergebnis. Wichtig ist aber irgendwie, das nochmal aufzugreifen, damit es verstanden wird. Also das ist eine klare Diagnose, die wir irgendwie da haben und das Kind hat tatsächlich dann ein Problem mit Sternwerten. Das muss aufgearbeitet werden.
Also sind es dann sowas wie die Bildungssprache, die genutzt werden muss, die Kinder müssen Dinge begründen.
Genau, und dafür ist Sprachbildung und Bildungssprache enorm wichtig und darf auch im Matheunterricht nicht vernachlässigt werden. Also es ist wichtig, dass Kinder viele Formulierungen drauf haben, um prozessbezogene Kompetenzen anwenden zu können. Und wir haben ja irgendwie argumentieren, wir haben modellieren und so weiter und so fort. Das sind so viele Kompetenzen, die gebraucht werden und dafür brauchen wir Formulierungen. Das heißt, die Kinder müssen sagen können, ich sehe das, ich habe zerlegt in oder beide Aufgaben sind ähnlich, weil oder ich habe das so gerechnet, weil und so weiter und so fort. Oder ich bin mir sicher, ich frage immer, bist du dir sicher? Und dann, wenn die Kinder so mit dem Gesicht irgendwie so ein bisschen zucken, sage ich, nee, das Gefühl habe ich gerade nicht, dass du sicher bist. Ich möchte von den Kindern hören, ja, ich bin mir sicher, weil. Also, ich frage, bist du dir sicher, dein Ergebnis ist richtig? Mittlerweile sagen sie, ja, ich bin mir sicher, dass mein Ergebnis richtig ist, weil ich das so und so irgendwie gemacht habe. Ich habe geprüft und dies und das ist der Weg, den ich benutzt habe. Damit kann ich sicherstellen, es ist irgendwie richtig. Also Sprache ist auch im Matheunterricht enorm wichtig. Zum Thema Sprache hatten wir letzte Woche eine Folge, die ich dringend empfehle an der Stelle.
Bevor wir jetzt nochmal auf die Zielgeraden der Folge einbiegen, wir hatten zwar schon über die Forschung gesprochen, aber wir hatten noch nicht über Hatti gesprochen. Was sagt der eigentlich dazu? Hat er auch dieses Können und Verstehen irgendwie abgebildet in seiner Studie?
Genau, also das hat er auf jeden Fall. Es gibt einige Punkte irgendwie, die er thematisiert hat. Erstens, die Kinder brauchen nicht nur oberflächliches Lernen, also das Abrufen und dieses Routinierte irgendwie abarbeiten, sondern wirklich auch tiefes Verstehen und Transfer, also nicht nur Routine, das reicht nicht aus. Die Kinder brauchen dann gutes Feedback, was die Aufmerksamkeit nicht nur auf richtig oder falsch errichtet. Also es geht wirklich darum, dass man ein Feedback auf Denkwege baut und auf Verständnis und nicht nur auf Ergebnis. Also dazu hatten wir auch eine ähnliche Folge zum Thema Lob. Also mir wurde am Anfang des Jahres zum Beispiel vorgeworfen, ich würde die Kinder zu wenig loben und das würde die Motivation irgendwie schwächen und so weiter und so fort. Und ich lobe tatsächlich selten Ergebnisse. Ich sage es auch teilweise, die Ergebnisse, die interessieren mich herzlich wenig an manchen Ecken. Mich interessieren die Denkwege der Kinder. Ich möchte genau wissen, wie sie das gemacht haben, um sicher zu sein, dass das kein Zufallsergebnis, was sie gerade irgendwie haben. Und deswegen lobe ich tatsächlich Prozesse statt Ergebnisse. Und das ist im Unterricht genauso. Ein Kind kann ganz viele Fehler haben und trotzdem werde ich irgendwie die Denkwege irgendwie loben. Ich kann auch irgendwie für Fehler loben, weil Fehler sind echt coole Sachen, wenn ein Kind sich auch noch traut, seine Denkwege zu erläutern, obwohl er von vornherein weiß, es ist gerade falsch, dann lernen alle davon. Und dann kommen der Spurien wie Fehler sind Helfer. Dann kommt es zustande, tatsächlich. Wenn es aber nur darum geht, irgendwie Ergebnisse in Kategorien richtig und falsch irgendwie zu kategorisieren, dann sind Fehler definitiv keine Helfer.
Das war auf jeden Fall relativ viel Input. Wollen wir nochmal das Ganze nochmal ein bisschen kompakter zusammenfassen, worauf der Fokus im Unterricht wirklich gelegt werden soll, dass wir da nochmal so ein bisschen diesen Praxisbezug hinbekommen?
Naja, wichtig sind Basiskompetenzen und Sprache. Also ich glaube, das sind so die Sachen, die wichtig ist.
Und das zählt ja nicht nur für Mathematik, ne? Sondern es wäre ja das Gleiche wahrscheinlich auch im Deutschunterricht, vermutlich auch in anderen Unterrichten, dass man die Basiskompetenzen für den Unterricht stärkt und die Bildungssprache stärkt.
Genau, und dass man sich irgendwie Wege überlegt, wie die Kinder irgendwie zusammenkommen, so dass sie sich gegenseitig Sachen erklären, Sachen begründen. Also da gibt es viele Methoden von Gruppenpuzzle über Mathekonferenz, über sonstige Formate, wo die Kinder wirklich zusammenkommen und sich gegenseitig die Sachen erklären, damit man Verständnis aufbauen kann. Und das dauert, es kostet ein bisschen Zeit, man kann weniger präsentieren, man hat weniger Ergebnisse irgendwie, die man zeigen kann, wenn es irgendwie darum geht. Aber echtes Verstehen sieht einfach nicht spektakulär aus, das kann man tatsächlich aber nur erleben. Also wenn man zu diesem Punkt als Lehrkraft kommt, dass man sieht, dass ein Kind das verstanden hat, weil er eine super Begründung irgendwie liefern konnte, oder dann ist er super. Fakt ist aber, Verstehen ist dann langsamer, es ist irgendwie mit deutlich mehr Sprache verbunden, es muss irgendwie mit viel Zeit aufgebaut werden, es ist nicht immer ordentlich, aber am Ende ist es belastbar. Am Ende kann man darauf aufbauen. Und schnelles Rechnen ist einfach kein Beweis, kein sicherer Beweis für mathematische Tiefe. Und langsames Denken aber ist didaktisch einfach deutlich wertvoller als dieses Abarbeiten.
Und was du ja schon mal so ein bisschen hast andeuten lassen, wahrscheinlich gerade wenn man im Anfangsunterricht ist, muss man sich auch bewusst sein, die Lorbeeren für die Arbeit, die man dann leistet, ernten eventuell dann andere später, die dann die Kinder in höheren Klassen haben, aber die dann auf diesem wirklich starken Fundament, was man aufgebaut hat, dann ja, da weiter aufbauen können.
Genau, also man muss damit leben können, dass man das nicht ernten wird, vielleicht als Fachlehrkraft. Wenn man seine Klasse einschult und weiß, man behält diese Klasse für ein paar Jahre, dann irgendwann erntet man das tatsächlich. Ich hatte in meinen Anfangsjahren, hatte ich jahrgangsgemischte Klassen 1 bis 3. Und das heißt, ich hatte die Kinder tatsächlich dann 3 Jahre in Deutsch und Mathe. Und im ersten Jahr haben wir wirklich viel gemacht, viel gearbeitet. Im ersten Halbjahr vom zweiten Jahr hatte ich immer ein Tief, also bis zu den Herbstferien. Ich war zutiefst deprimiert jedes Jahr aufs Neue, weil man hat so viel im ersten Jahr gemacht und trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie im zweiten Jahr zu Beginn, es ist alles so schwach irgendwie. Und dann im dritten Jahr aber hat man geerntet zum Beispiel. Und also das dritte Jahr mit den Kindern war immer grandios, weil es lief alles deutlich schneller. Man hat das Gefühl, am Anfang viel Zeit verloren zu haben. Das erntet man wieder im dritten Jahrgang sozusagen, wenn die Kinder diese Prozesse irgendwie wirklich auch beherrschen, aber auch irgendwie die Wege quasi auch erläutern können, dass das alles irgendwie wirklich so aufeinander aufbauen kann. Wenn man weiß, man muss nicht alle Inhalte nochmal durchkauen vorher, um neu starten zu können, um aufbauen zu können, um erweitern zu können, sondern man kann wirklich, man weiß, was man gesät hat und darauf wird dann aufgebaut und dann wird es immer irgendwie, es wird stabiler, es wird immer größer, aber ein Fundament ist halt da und er ist stabil und abrufbar. Und dann kommen nicht mehr die Sätze von den Kindern, also das Thema hatten wir noch nicht.
Was ist dein Fazit?
Können ist leicht, also können würde ich behaupten, können braucht man keine Lehrkraft, glaube ich, dafür. Das können die Eltern auch.
Das ist so Gebrauchsanweisungen.
Ja, also ich glaube, in Corona konnten auch viele Eltern irgendwie mit den Kindern arbeiten und diese Seiten abarbeiten, gezeigt als sich. Und ich würde behaupten, dass viele Eltern trotzdem zu Hause fleißig waren und haben mit den Kindern getan und gemacht. Verstanden haben die Kinder aber trotzdem herzlich wenig, als ich dann danach... Als die Kinder wieder in die Schule durften, hat sich gezeigt, dass da enorme Lücken irgendwie kamen und deswegen hatte
Brandenburg... Was an sich auch normal ist, ne? Weil die Eltern sind halt keine Didaktiker.
Genau, also da kein Vorwurf, aber die haben es trotzdem auch, die Kinder haben es gekonnt, die haben ja die Seiten abgearbeitet. Hm. Also so ist es nicht, die sind ja nicht irgendwie faul zu Hause geblieben, sondern die Aufgaben wurden ja gelöst. Aber dafür haben sie kein Verständnis aufgebaut, weil... Hm. Die Eltern keine Lehrkräfte sind, weil die auch teilweise unter Zeitdruck waren, weil viele Probleme. Aber Fakt ist, nach Corona kam dann Aufholen nach Corona, so mit wirklich viel Geld an Schulen, um diese Lücken quasi zu füllen. Weil die Kinder einfach nicht auf tragfähiges Verständnis irgendwie aufbauen können.
Hm.
Und das sind die Ergebnisse, die wir jetzt in den IQB irgendwie Bildungstrends irgendwie haben und sonstige Vergleichsarbeiten. Die Kinder können momentan nicht auf tragfähiges Verständnis irgendwie aufbauen und das ist halt schwierig. An der Stelle würde ich einfach den Kollegen empfehlen wollen, irgendwie mehr Gelassenheit im Alltag, mehr Zeit für Gespräche, fachliche Gespräche irgendwie zuzulassen, auf das Risiko hin, dass es weniger sichtbar ist, dass man nicht so tolle Kreationen irgendwie präsentieren kann. Auf das Risiko, dass das Heft am Ende des Jahres nicht vollständig abgearbeitet wurde. Auf das Risiko hin, dass manche Themen irgendwie außer Acht gelassen worden sind und. Wichtig ist, langsames Aufbauen von Verständnis. Das kostet Zeit, das kostet Mühe, aber am Ende lohnt sich das. Das ist das einzig Wahre am Ende. Am Ende können es alle.
Hm.
Also wenn ich irgendwie 100 Aufgaben irgendwie im schriftlichen Rechnen habe, bin ich mir fast sicher, dass am Ende das alle irgendwie können. Ob sie das verstehen, was sie da rechnen, das ist die Kunst.
Hm.
Mehr Zeit, mehr Gelassenheit, mehr Ruhe, mehr Geduld. Und mehr Material. Arbeiten Sie mit Material. Das ist das Einzige, was für Matheunterricht irgendwie relevant ist. Das Symbolische können wir am Ende zum Schluss irgendwie für die Kinder nochmal darstellen. Aber die Kinder müssen haptisch arbeiten.
Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns gerne auf den Podcast-Plattformen und teilt uns gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen.